Ich möchte heute über das Thema Dienen sprechen und wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe in den letzten Monaten einfach gemerkt, dass es einige Dinge gibt, die ich nicht tue, weil ich Angst vor ihnen habe. Das sind sowohl Herausforderungen auf der Arbeit als auch Aufgaben in der Gemeinde. Also es betrifft irgendwie den privaten als auch den Arbeitsbereich. Da war einmal dieses Gespräch mit einer von mir sehr geschätzten Kollegin, das ich schon längst hätte führen müssen, um Situationen einfach anzusprechen, die mich beschäftigt haben. Ihr kennt wahrscheinlich sowas, Dinge, die einem nachgehen, Dinge, die einen so ein bisschen aufwühlen. Und ich hatte Angst vor dem Gespräch und das hat mich gehindert, dieses Gespräch dann aufzusuchen. Da waren viele Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Zum Beispiel meine mangelnde Erfahrung im Vergleich zu ihr. Sie ist einfach schon länger Lehrerin als ich. Da war die Ungewissheit, wie sie reagieren würde, wenn ich sie darauf anspreche. Oder auch die Frage, ob ich die richtigen Worte wählen werde. Ist das, was ich denke oder was mich beschäftigt, überhaupt wichtig bzw. relevant für die Zusammenarbeit? Deswegen habe ich mich erstmal irgendwie so unwohl gefühlt und dieses Gespräch nicht gesucht, wegen all dieser Fragen. Aber auch in der Gemeinde gibt es solche Situationen. Vor 2 Wochen bin ich mit den anderen Leitern im Leitungsteam sozusagen vorgestellt worden auf dem Vision Day. Und jetzt ist es auch irgendwie offiziell. Aber in den letzten Monaten, da ging mir einiges durch den Kopf. Ich habe mich gefragt, ob ich überhaupt der Richtige dafür bin. Auch da hatte ich Angst. Und ich habe mich gefragt, ja, wir sind doch erst seit 2 Jahren in der Gemeinde. Kann ich die gewünschte Verbindlichkeit überhaupt leben oder die Erwartungen der Leute erfüllen, die so an einen Leiter gestellt werden? Vielleicht auch die Erwartungen, die von der Bibel an einen Leiter gestellt werden. Schaffe ich das vom Zeitaufwand her? Das ist bei mir auch immer so ein ganz großes Thema. Oder wird mich das überfordern? Und am Anfang hat mich das echt unsicher gemacht und irgendwie auch unter Druck gesetzt. Diese Gedanken haben dazu geführt, dass ich manchmal am liebsten hingeschmissen hätte. Im Nachhinein bin ich aber total froh, dass ich das nicht gemacht habe und freue mich einfach total darüber, diese Rolle auch zu bekleiden. Und in beiden Situationen wäre ich am liebsten abgetaucht, so in Deckung gegangen. Und ich habe ein Bild gesucht, das das so ein bisschen beschreibt, dieses Gefühl. Und ich habe lange auch diskutiert mit meiner Frau, welches Bild ist jetzt richtig. Und naja, ich habe mich jetzt für eins entschieden. Und mir fiel ein großes Segelboot ein, so ein Dreimaster, wo die Segel aber gar nicht gehisst wurden. Dieser Dreimaster bleibt irgendwie unbemerkt und schippert langsam, fast schon traurig, so übers Meer. Und genauso wie dieses Segelschiff habe ich mich sowohl in der Schule als auch hier in der Gemeinde innerlich irgendwie klein gemacht. Aus Angst. Dabei wäre doch, um mal bei dem Bild des Segelschiffs zu bleiben, das Segelschiff viel schöner, viel prächtiger, viel schneller, beeindruckender, wenn es seine Segel oder wenn die Segel gehisst werden, dann, dass die Segel voller Wind sind und das Segelboot so richtig in Fahrt kommt. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dieses sich klein machen, dass das oft zu Passivität, zu Abwarten oder auch zu Entscheidungsschwierigkeiten führt. Aber was kann ich dagegen setzen? Ich bin jetzt nicht hier, um darüber zu reden, wie schön es ist, sich klein zu machen, sondern wir wollen einfach gucken, was kann mich sozusagen aus dieser Angst, aus diesen Gedanken herausholen, mich selber so klein zu machen? Wie wird das Schiff dazu bewegt, seine Segel zu hissen und Fahrt aufzunehmen? Darüber habe ich mir für heute Gedanken gemacht. Und dem ersten Vers, den ich so begegnet bin, ist Hebräer 10, Vers 24. Genau, schlagt es einfach mal auf. Hebräer 10, Vers 24. Christina, ist das gut von der Geschwindigkeit, oder? Okay. Ja, ich wollte mich eigentlich selbst übersetzen, aber das wäre ein bisschen schwierig. Also Hebräer 10, Vers 24. Da steht, ich habe glaube ich aus der Schlachterübersetzung, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und Ansporn, was für ein schönes deutsches Wort. Im Duden steht für Ansporn folgende Wortbedeutung. Dem Pferd die Sporen geben. Oder auch antreiben, anfeuern, jemandem einen Ansporn geben. Und als Synonyme, also als Wörter, die man eigentlich gleichsetzen kann mit Ansporn, ist das ein Aktivieren, Anfeuern oder im gehobenen Deutsch Befeuern oder Beflügeln. Umgangssprachlich sagt man heutzutage, oder kann man sagen, auf Touren bringen, Dampf machen. Und im Jargon unter Schülern würde man wahrscheinlich sagen, sich pushen, sich powern. Das Gegenteil von chillen. Bildungssprachlich veralternd, encouragieren. Also encourage, ne? Da steckt so das Mutmachen drin. Ich habe jahrelang Fußball gespielt, das sieht man nicht nur an meinen O-Beinen, sondern auch, ich spiele es immer noch gerne. Und ich denke daran direkt an einen Trainer, der die Mitspieler oder die Mitspieler, die einen versuchen, zur Höchstleistung zu motivieren. Also ich habe das immer so erlebt in den letzten 5 bis 10 Minuten des Spiels, wo ich eigentlich keine Kondition mehr hatte. Da haben die mich dann wirklich noch so zum Weiterkämpfen motiviert, angespornt. Das hat mir richtig Kraft gegeben noch, weil ich wusste, das Team braucht mich jetzt. Und die Mitspieler, die unterstützen mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Auch das ist Ansporn. Sie muntern mich auf, weiterzulaufen, weiterzukämpfen. Damit ich oder damit ihr von anderen angespornt werden könnt, müssen diese aber erstmal wissen, wie es euch geht. Auf dem Fußballplatz hat man das wahrscheinlich gesehen, an meiner Zunge, die raushing, so. Ja, irgendwie, dass ich schlapp war. Aber wir müssen das irgendwie kommunizieren. Den Mund aufmachen, mit unserem Partner oder mit unseren Freunden reden, wenn es etwas beschäftigt. Und wenn ihr dann das Glück habt, ermutigt zu werden, angefeuert oder gepusht zu werden, dann könnt ihr auch darauf vertrauen, dass eure Freunde, euer Partner das wirklich ernst meint, wozu er euch ermutigt. Ja, dass ihr könnt ihm also vertrauen. Mich hat das zum Beispiel sehr ermutigt, dass andere Männer hier aus der Gemeinde auf mich zugekommen sind und ihre Freude darüber ausgedrückt haben, dass ich mit ins Leitungsteam gegangen bin. Das hat mich echt angespornt. Das hat mich angespornt, Gottes Plan zu vertrauen. Das hat mich auch angespornt, im Leitungsteam zu bleiben, mich dort einzubringen. Vielleicht steckt in diesen Worten des Schreibers des Hebräerbriefs, ist ja nicht klar, wer das geschrieben hat, auch die Erfahrung, dass wir Menschen manchmal einfach eine äußere Motivation brauchen, weil wir uns selber zu klein machen, die Dinge negativ sehen oder schlichtweg träge werden. Ja, und ich glaube, diese Erfahrung kenne ich in meinem Leben und die wird jeder auch selber mal gemacht haben. Und als Lehrer weiß ich, wie wichtig auch so ein Lob als Ansporn ist. Also ich saß zum Beispiel vor einer Woche, saß ich mit einem Kollegen in der Mensa und ich hatte Aufsicht. Und unter anderem gehört es dann zu meinen Aufgaben, die Schüler daran zu erinnern, bitte stell deinen Stuhl wieder richtig ran, damit es hier nachher kein Chaos von Stühlen gibt. Und mein Kollege und ich, wir unterhielten uns so und ich habe das nicht so alles im Blick gehabt und sah dann plötzlich, dass 2 Mädchen alle Stühle rangerückt haben. Ich hatte ja vergessen, die Schüler daran zu erinnern, weil ich im Gespräch war. Aber die beiden haben das dann alles wettgemacht sozusagen. Und ich habe noch so versucht, einen Danke hinterher zu schreien. Ja, vielen, vielen Dank, toll habt ihr es gemacht. Und die Mädchen drehten sich um und lächelten mich an. Und mein Kollege sagt dann so, wow, guck mal, du hast ein Lächeln auf das Gesicht der Mädchen gezaubert. Und das war einfach ein Moment, wo ich gemerkt habe, Lob tut unglaublich gut. Und ich merke das, manchmal habe ich das Gefühl, dass bei Jungs das noch viel krasser ist, wenn ich in der Schule bin und sie ansporne in Spanisch, ja, dass sie dann wirklich motiviert sind und mal Vokabeln lernen. Das ist ja nicht immer der Fall. Lob macht also wirklich sehr unwahrscheinliche Dinge wahrscheinlich. Natürlich sollen wir nicht nur mit Freunden sprechen oder irgendwie uns gegenseitig ermutigen, sondern es ist genauso eine Hilfestellung, das mit Gott zu besprechen, mit anderen Leuten zusammen zu beten, das in der stillen Zeit einfach vor Gott zu bringen, die Zweifel. Ruhig über eine längere Zeit hinweg ist ja nicht immer so, dass Gott direkt irgendwie uns ein Bild, einen Gedanken gibt, sondern einfach vielleicht in eurem Gebetsleben sich irgendwie eine Tendenz auch entwickelt, wenn ihr solche Fragen habt. Aber nicht nur die Gemeinschaft mit anderen, auch die Gemeinschaft mit Gott. Und da ist mir noch ein Vers über den Weg gelaufen und der steht im 2. Timotheus 1, Vers 7. Luther schreibt, seid ihr schon soweit? 2. Timotheus 1, Vers 7. Luther schreibt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Erst einmal ist es wichtig zu überlegen, was gibt Gott uns nicht? Er gibt uns nicht den Geist der Angst und auch nicht den Geist der Furcht. Das Erste, was mir also bewusst werden darf, wenn mir Gedanken der Angst aufkommen, ja, wenn diese Gedanken aufkommen, die mich klein machen, dass das nicht von Gott kommt. Wo kommen diese Gedanken her? Das kann ganz verschieden sein. Vielleicht ist das Verhalten anderer Menschen, das mir Angst macht. Vielleicht ist auch etwas, was mit meinem Charakter an sich zu tun hat, dass ich auch zur Angst tendiere. Oder in meiner Familie habe ich irgendwie mitbekommen, dass viel über Angst geredet wurde. Und wir es dann unbewusst übernommen haben. Vielleicht sind es auch schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Oder es ist auch diese geistliche Dimension, dass der Teufel uns einreden will, wie schlecht und wie klein wir sind. Denn er ist ja daran interessiert, dass wir nicht dienen, dass wir passiv bleiben, dass wir Angst haben. Nur einen Ursprung, den könnt ihr auf jeden Fall ausschließen. Die Angst kommt nicht von Gott. Was hat uns denn jetzt Gott gegeben? Gott hat uns seinen Geist gegeben. Das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir uns also im ersten Schritt klar geworden sind, dass nicht Gott der Geber, der Absender dieser Angstkarte ist, können wir uns jetzt seinem Geschenk einfach mal zuwenden. Kommen wir zuerst zur Kraft. Wenn ich an einen Geist der Kraft denke, kommen immer wieder Jesu Auferstehung in den Sinn. Was für eine Kraft muss Gottes Geist haben, wenn er einen Toten, einen 3 Tage lang verstorbenen Menschen, einfach wieder lebendig machen kann? Das ist echte Kraft. Das ist Power. Und genau die gleiche Kraft verspricht Gott uns. Also dieser Geist, der Gott, der Jesus auferweckt hat, der Geist ist der, den wir von Gott geschenkt bekommen. Wir sind würdig, wir sind auserwählt dazu und Jesus freut sich, dass er diesen Heiligen Geist uns ausgeschüttet hat. Ein Geist der Liebe. Diese Liebe, die jetzt von der jetzt die Rede ist, die definiert diese Kraft. Also die Kraft, die wir bekommen haben, ist irgendwie kein Selbstzweck, die mich so stark, die mich männlich, die mich cool macht. Nein, die Kraft, die wir bekommen haben, sie macht uns eher weich. Sie macht uns gnädig, sie macht uns stark zu lieben. Also Kraft, um auf die Leute zuzugehen. In meinem eigenen Leben habe ich erfahren, ich war eher ein rebellischer Sohn meinen Eltern gegenüber. Ich habe gemerkt, dass der Geist das nicht ausgehalten hat, diese Rebellion. Und dass aus Hass, dass dort Liebe und Freude geworden ist, Nähe zu den Eltern. Oder auch in der Bahn, wenn ich Bahn fahre zur Schule, ich könnte mich teilweise aufregen über die Menschen, die rechts und links neben mir sitzen, aber ich merke, dass auch da Gottes Geist mich erinnert, hey Andi, das ist nicht der Sinn dieser Gemeinschaft, die du mit Menschen hast. Und da merke ich, dass dann auch Mitgefühl und Verständnis für die Menschen kommt. Vielleicht auch manchmal Trauer über das, was man mitbekommt, wenn die mit dem Handy telefonieren und man bekommt irgendwie mit, dass die sich gerade von irgendwem geschieden haben, dass die Kinder irgendwie Sorgen machen. All das führt dann auch zum Mitgefühl. Die Kraft, die Jesus also schenkt, führt uns zum Dienst anderen gegenüber. Und die Liebe führt zu den Menschen. Sie bleibt kein Selbstzweck. Er gibt mir Liebe für die Menschen, denen ich begegne. Er gibt mir Liebe für mich. Auch das gehört dazu, dass ich mich nicht kaputt mache. Dass ich mich nicht aufreibe immer auf der Arbeit. Dass ich nicht immer 110% gebe, sondern vielleicht auch mal nur 80%, damit ich, wenn ich nach Hause komme, noch Kraft für die Familie habe. Auch das ist der Geist Gottes, der uns daran erinnert. Und er gibt mir Liebe für den Dienst, den ich tue und die Menschen, mit denen ich diene. Ich finde das immer ganz schön, wenn ich aus dem Leitungstreffen komme, ja, was mir Gott da für eine Freude gibt danach. Ja? Das ist nie so, dass wir da, wenn wir da irgendwie noch um 22:30 dann was diskutieren, total kaputt nach Hause kommen, sondern es macht einfach Spaß. Und das ist einfach Gott, das ist Gnade. Denn die Themen sind ja nicht immer so unglaublich spannend. Ne? Die können auch langweilen. No. Ja, und das ist genauso wie bei Petrus. Petrus hat ja 3-mal Jesus sagen müssen, wie sehr er ihn lieb hat. Jesus hat ihn 3-mal gefragt. Und als Jesus also gesehen hat, wie groß die Liebe von Petrus ist, da hat er gesagt, weide meine Lämmer. Also da war diese Beziehung, diese Liebe zu Jesus und daraus ist der Dienst entstanden. Jesus schickte Petrus in den Dienst. Er sagte, werde aktiv, kümmere dich um die Christen, um die, die noch jung und unerfahren sind im Glauben, weide meine Lämmer. Ja, und so ist es doch genau bei uns auch. Wir sind doch genauso wie Petrus in der Beziehung zu Gott. Sie führen uns letzten Endes immer zum Dienst. Und als ich mir das nochmal bewusst gemacht habe, wurde ich plötzlich ruhig über meine Rolle, die ich nun als Leiter bekleide. Denn es bringt irgendwie eine Veränderung meines Blickwinkels auf den Dienst. Bisher hatte ich den Dienst in der Gemeinde oder auch die Andachten, die ich, weil ich an der christlichen Schule bin, jeden Morgen halten darf oder muss, die habe ich irgendwie so als notgedrungen hingenommen. Gehört halt dazu. Man beteiligt sich halt in der Gemeinde oder man hält halt eine Andacht an der christlichen Schule. Doch in diesem Moment, als wir über Petrus nachdachten, da wurde mir klar, das ist kein Muss. Das ist ein Privileg. Eine natürliche Folge der Beziehung, die wir zu Gott haben. Dieser Liebe, die Gott in uns steckt. Und ich gehe, seitdem ich mit einer Organisation, die das vierte Musketier, so eine Männerbewegung, da waren wir wandern. Und das hat mich total begeistert. Und seitdem mache ich das öfters mal ganz gerne. Und beim Wandern ist es so wie bei vielen Hobbys, dass man sich tolle Ausrüstung kauft. Und wenn ich mir also dann Stück für Stück diese Ausrüstung kaufe, dann hänge ich sie nicht nur in den Schrank und schaue mir diese tolle Jacke, diese Regenjacke an, die nur 20 Gramm wiegt, aber mich bis minus 20 Grad warm hält. Ja, die schaue ich nicht nur an, sondern ich probiere sie an und will sie direkt testen. Ja, also die beste Ausrüstung hänge ich nicht in den Schrank. Und genauso ist das mit der Ausrüstung, die Gott uns gegeben hat. Mit der Liebe, mit der Kraft und der Besonnenheit. Ich gucke sie mir nicht die ganze Zeit an, sondern ich soll sie einsetzen für andere. Es ist also normal, dass unser Leben auch durch das Anpacken in der Gemeinde oder in ehrenamtlichen Diensten geprägt ist. Es ist nicht unnormal, sondern eine logische Folge aus meiner Beziehung zu Gott. Ist es nicht genial, dass Gott uns diesen Dienst auch anvertraut? Ist es nicht krass, dass er unsere Stärken besser kennt als wir selber? Wir wundern uns ja manchmal, in welchen Diensten wir so landen. Gott kennt uns. Und ist es nicht letzten Endes eine totale Bereicherung unseres Lebens, dass wir hier dienen können im Lobpreisteam, im Putzteam, im Ordnerdienst, im Kaffeeteam und. Das ist ein unglaublicher Segen, eine Bereicherung unseres Lebens. Kommen wir noch zur Besonnenheit. Die Wortbedeutung von Besonnenheit ist ruhig. Ruhig sein, kontrolliert sein. Das, eigentlich das Gegensatz oder der Gegensatz zu einem panischen Verhalten, das aufkommt, wenn wir in beängstigenden, uns überrumpelnden Situationen sind. Ich liebe Besonnenheit. Ich finde, Besonnenheit lässt uns die richtigen Worte wählen. Sie lässt uns auch gut hinschauen, die anderen richtig wahrnehmen. So eine innere Ruhe. Und Menschen, die besonnen Auto fahren, die sparen übrigens auch Sprit. Mein Vater war immer so ganz darauf bedacht, so 120 und dann in den Spiegel gucken, ja, links rüberrollen und dann den Schwung mitnehmen und bloß nie abbremsen. Ja, das ist schon fast sein Hobby geworden. Und er guckt auch immer auf diesen Spritableser, wie viel Durchschnitt ich habe, das ist total schlimm. Also das lenkt mich mehr ab als jedes Handy. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich darüber reden. Genau, ich glaube, dass Besonnenheit uns auch hilft, Kraft zu sparen. Besonnenheit hilft uns, richtig hinzuschauen. Und als ich dieses Gespräch geführt habe mit meiner Kollegin, da habe ich gemerkt, dass Gott mir auch diese Besonnenheit gegeben hat. Er hat mich richtig darauf vorbereitet. Ich wusste ganz genau, was ich sagen sollte. Ich musste gar nicht viele Worte wählen, sondern Gott hat irgendwie mir geholfen, die richtigen Gesprächsimpulse aufzunehmen. Und das Gespräch war einfach geführt. Und deswegen liebe ich Besonnenheit. Ich glaube, Besonnenheit ist eine ganz, ganz tolle Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Gott hat uns also keinen Geist der Angst oder der Furcht gegeben. Wir brauchen nicht akzeptieren oder annehmen, was er uns nicht gegeben hat. Was wir annehmen und uns gegenseitig zusprechen dürfen, ist die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit. Er kennt uns, er kennt diese Welt und er weiß, dass wir all das brauchen. Ja, die Notwendigkeit ist dafür da. Und nochmal zum Wandern, es gibt da so einen tollen Spruch, der heißt, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Was heißt das? Im Prinzip heißt das, die Bedingungen sind eigentlich egal. Wenn du gut ausgerüstet bist, kannst du bei jedem Wetter wandern gehen. Und ich glaube, so ist es auch mit Gottes Geist. Er hat uns so gut ausgestattet, dass ihr und dass wir wirklich diesen Herausforderungen nicht unterlegen sind, sondern dass wir Kraft von Gott bekommen. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir dienen, wenn wir unsere Gaben für Jesus einsetzen, dass er uns eigentlich in diesem Moment dient. Das ist genauso wie Gottesdienst. Ne? Also mein Lateinlehrer hat früher mal gesagt, dass es nicht klar, ob das ein Genitivus Objektivus oder ein Genitivus Subjektivus ist. Du brauchst das nicht übersetzen, Christina. Also die Frage ist einfach, dient Gott uns oder dienen wir Gott, wenn wir Gottesdienst machen? Und ich hatte früher mal total Angst, auf Jugendfreizeiten, wenn ich Andachten halten durfte. Und ich war auch immer auf den letzten Drücker. Ich saß immer am letzten Abend noch da und habe gesagt, ja, ich muss jetzt noch vorbereiten, ich gehe jetzt nicht so im Programm. Und ich hatte einfach Angst. Aber als ich dann die Andacht gehalten habe, da hätte ich am liebsten direkt weitergepredigt. Ja, ich hätte direkt weitergemacht, weil ich so motiviert war, weil es mir so Spaß gemacht hat. Und ich habe nämlich in dem Moment gemerkt, dass es Gott ist, der mich dazu befähigt und ich keine Angst haben muss, dass ich versage. Er hilft mir dazu, zu dienen. Und bei mir ist es auch so, dass ich mir mehr Zeit mit Gott nehme, wenn ich mich zum Beispiel auf eine Predigt oder eine Andacht vorbereite. Das Ziel, was ich habe, also diese Predigt, motiviert mich, in den Alltag die Beziehung zu Gott zu pflegen. Und irgendwie kann man das vergleichen. Ich weiß nicht, wer von euch schon Marathon gelaufen ist. Ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich mich zu einem Marathon anmelde, dass ich dann viel mehr laufen gehe. Weil ich ja weiß, was da auf mich wartet, diese 40 Kilometer, ein bisschen mehr als 40. Das heißt, ich laufe viel mehr, als ich es eigentlich tun würde. Und genau das Gleiche ist doch mit dem Dienst auch. Ich kann mir vorstellen, dass ein Lobpreisteam, dass die viel mehr in der Woche, wo sie Lobpreisdienst haben, viel mehr ihre Gitarre oder ihre Klavier anpacken, als in anderen Wochen. Der Dienst ermutigt also mich und andere. Der Dienst macht Spaß und er führt uns näher zu Gott. All das einfach nur, weil wir dienen. Er schenkt Kraft, er schenkt Freude, er ermutigt uns und andere. Ich möchte jetzt noch ein kleines Beispiel erzählen, wie auch die Kultur des Dienstes bei uns in der Gemeinde ist. Denn ich glaube, jede Gemeinde hat so ihre Besonderheiten. Und bei uns war es so, dass Nico und Svenja irgendwann von Gott aufs Herz gelegt bekommen zu haben, eine Jugendgruppe zu starten. Die wollten sich in der Jugend beteiligen. Und dann sind sie auf Edmund und Enn zugegangen und haben ihnen das gesagt. Und soviel ich weiß, hattet ihr schon länger dafür gebetet, dass dieser Dienst startet. Und das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie wir hier in der Calvary Chapel auch denken und glauben. In der Calvary Chapel gibt es diesen schönen Spruch, God guides and provides. Den habe ich hier das erste Mal gehört. Und immer wieder. Das heißt, wir vertrauen darauf, dass Gott für die Mitarbeiter sorgen wird, die wir benötigen. Gleichzeitig vertrauen wir auch darauf, dass Gott diese Mitarbeiter dazu bewegen wird, alleine, ohne Druck, sich einzubringen. Und das ist doch eigentlich ganz schön. Wir werden hier nicht vollgeballert, kannst du dies, kannst du das, sondern es wird einem die Freiheit gegeben, mit Gott das zu besprechen, mit anderen das zu besprechen und dann diesen Dienst auch anzubieten oder die Gaben, die man hat. Wenn du also nicht gefragt wirst, dann heißt das nicht, dass kein Bedarf an deiner Mitarbeit besteht oder dass man dir das nicht zutraut. Warte nicht, bis irgendeiner auf dich zukommt und dich fragt, ob du dir das vorstellen kannst, in diesem oder jedem Bereich mitzuarbeiten, sondern wende dich einfach an den entsprechenden Dienstleiter. Ich glaube, dass die Übersicht irgendwann noch hier aufgehangen wird, sodass wir also sehen, wer überall der Dienstleiter ist. Da dürft ihr euch hinwenden. Und ich glaube auch, dass hier in Deutschland, wir haben das letztens im Gebetstreffen auch nochmal kurz drüber gesprochen, irgendwie so eine Mentalität der falschen Bescheidenheit ist. Wir gehen echt bescheiden mit unseren Gaben um. Ich kann nur ein bisschen Gitarre spielen oder ich habe schon mal etwas mit Kindern gemacht, bin aber nicht so erfahren wie die Anne zum Beispiel. Ich kann nicht so gut Englisch. Ich hatte es nur im Abitur, ich habe da meinen Bachelor drin gemacht, aber so gut kann ich Englisch nicht. Also ich habe jetzt das nicht gemacht, aber sowas gibt es ja. Wir Deutschen oder vielleicht hier in Europa, wir wollen erst etwas perfekt können. Am besten mit einem offiziellen Abschluss, mit einem beglaubigt, mit Stempel vom Prüfungsamt, um uns also ganz sicher zu fühlen, bevor wir unsere Gaben in einen Dienst einsetzen. Dann kann es losgehen. Aber das ist gar nicht nötig. Und mir sind da die Jünger eingefallen, Die Jünger hatten kein offizielles Diplom im Jüngersein, keine Ausbildung und sie hatten noch nicht mal Erfahrung, sondern Jesus hat sie in die Nachfolge gerufen. Sie sind aufgestanden, haben ihre Netze liegen lassen und sind mit Jesus mitgegangen. Wussten die, was sie erwartet? Ich glaube nicht. Erst nach 3 Jahren waren sie bereit, das Werk, was Jesus angefangen hat, ohne ihn weiterzuführen. Jesus hat Fischer ausgesucht, er hat sie zu Aposteln reifen lassen. Die Briefe an Gemeinden schrieben, die heilten, die predigten, die dienten. Das Entscheidende war, sie hatten eine Beziehung zu Gott. Und das ist das, was den Stempel uns gibt, um zu dienen. Das ist unser Diplom. Ja, dass wir wissen, wir haben die Beziehung zu Gott. Traut euch mitzumachen, auch wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Gaben noch ausbaufähig sind. Besprecht das mit Gott, redet darüber mit euren Freunden oder auch mit eurem Partner. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr heute darüber nachdenkt, wo ihr euch seht. Mit welchen Gaben kannst du dienen? Wenn du dir selber unsicher bist, dann frag doch die Menschen, die dich gut kennen. Und die Gemeinde wächst. Und im Kinderbereich haben wir das beim Vision Day gesehen, wie viele Kinder wir haben. Auch im Erwachsenenbereich gibt es viele Aufgaben und Orte, an denen du dich einbringen kannst. Und ich glaube, dass die Dienstleiter sich total freuen, wenn du mit anpackst. Wenn du zum Beispiel spontan Lust hast zu putzen, dann melde dich einfach bei der Claudia und pack mit an. Wenn du dir vorstellen kannst, hier unter der Woche irgendwie mal sauber zu machen, damit man nicht noch letzten 5 Minuten, bevor Eloch 3 ist, unten staubsaugen muss, dann sprich einfach den Admin an. Wenn du dir vorstellen kannst, im Kinderbereich mitzumachen und du hast beim Vision Day schon mal gedacht, so ja, eigentlich passt das zu mir, aber hast nicht getraut, die N anzusprechen, dann trau dich heute. Denn ein Haus besteht nicht nur aus ein paar Steinen, so aus 5 Steinen oder 6 Steinen oder vielleicht noch ein paar mehr, sondern ein Haus besteht aus vielen, vielen Steinen, die das Haus erst zu einem richtigen Haus machen. Und wenn wir auf die Gemeinde schauen, wir haben das vorhin gesungen, ne? Jesus, our cornerstone, ja, er ist der Eckstein, er ist das Fundament der Gemeinde. Aber die lebendigen Steine, die die Gemeinde lebendig machen, das sind ja wir. Und wenn ein paar Steine fehlen, dann zieht es schon ganz ordentlich im Haus. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Gemeinde, sondern die Ausrüstung, die Gott euch gegeben hat, die ist auch für den privaten Bereich da. Und heute Morgen kam mir irgendwie der Gedanke, jetzt gerade vor Weihnachten, traut euch doch, die Dinge anzupacken, die Dinge, die Herausforderungen, die ihr vielleicht schon länger aufgeschoben habt, sei es das Gespräch mit den Eltern, mit den Freunden, mit den Geschwistern, all das, wo ihr merkt, da ist noch Bedarf. Ihr habt die Ausrüstung dazu und Gott gibt euch die richtigen Worte. Mein Ziel war es heute, euch zu zeigen, dass es wirklich Argumente dafür gibt, dass das Segelboot seine Segel hissen darf. Auf der Arbeit, im Privaten oder auch in der Gemeinde. Gott hat uns durch seinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit so unglaublich gut ausgestattet, dass wir ohne Furcht auftreten können. Gleichzeitig, das wollte ich auch klar machen, sind diese Geschenke kein Selbstzweck, sondern Gott will uns gebrauchen und schickt uns in den Dienst. Die Beziehung zu Jesus sendet uns in den Dienst. Und eine Möglichkeit zu dienen ist die Gemeinde. Diese Gemeinde ist wirklich darauf angewiesen, in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viel, viel mehr, dass ihr zu einer lebendigen Gemeinde durch euer Dienst, dass ihr wirklich da etwas zu beitragt und dass ihr wirklich die Gemeinde vielseitig gestaltet. Und ich hoffe einfach, ihr könnt auch uns nachher ansprechen, wenn ihr noch Fragen habt dazu, wenn ihr für euch beten lassen wollt, wenn ihr Ermutigung braucht, dass ihr einfach uns ansprecht, wir mit euch beten und einfach das vor Gott bringen. Genau. Das Lobpreisteam kann jetzt langsam nach vorne kommen. Ich bete noch kurz und dann, genau. Lieber Vater, danke, dass du uns ausstattest. Danke, dass du uns auch ermutigen willst durch andere Leute, die uns zusprechen oder auch durch deine Gegenwart. Und ich bitte dich jetzt, dass du zu jedem sprichst und dass du jedem zeigst, wo seine Gaben liegen und dass wir uns trauen, diese Gaben einzusetzen. Und ich bitte dich auch, dass du uns bewahrst vor den Angriffen des Teufels, dass er uns nicht einreden kann, wie klein wir sind, sondern dass wir uns in deinem Lichte sehen. Du hast gesagt, wir sind heilig, wir sind ja berufen für die Beziehung mit dir. Und darum bitte ich dich, dass du wirklich diese Dimension in unser Herz legst, wie sehr du uns liebst und wie sehr du dich freust über unseren Einsatz, über unseren Dienst. Amen.